Ja, wir führen heute unsere Predigtreihe durch den ersten Korintherbrief nach einer Sommerpause weiter, Gemeinde mittendrin. Und es geht um Gottes Wunder inmitten einer verkehrten oder geteerten Welt. Und dieses Wunder in dieser Welt ist Gottes Gemeinde. Das sind wir. Das damalige Korinth war von Handel und Wirtschaft dominiert, haben wir gelernt, von sexueller Willkür gezeichnet, von sozialer Wichtigtuerei geprägt. Doch mit Paulus kam das Evangelium nach Korinth, das haben wir in Apostelgeschichte 18 im ersten Teil unserer Predigtreihe gelernt, und brachte unaufhaltsam Menschen aus der Dunkelheit in die Nachfolge Jesu. Und 5 Jahre später, nachdem die Gemeinde entstanden war, steckte immer noch sehr viel Korinth in der Gemeinde. Und trotzdem war Paulus in seinem Brief, den er da geschrieben hat, zuversichtlich, dass Christus, so schrieb er eingangs, euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Brief, den Paulus so angefangen hat, der handelt von Gottes Wunder in einer geteerten Welt, von seiner Gemeinde mittendrin. Und Paulus hatte ja einiges zu kritisieren gehabt im ersten Teil unserer Serie, in den Kapiteln 1 bis 11. Ich brauche noch den Fernbedienung. In Kapitel 1 bis 10 hat Paulus viel des Verhaltens kritisiert, das gewisse Individuen in der Gemeinde in Korinth an den Tag gelegt haben. Aber der Paulus, der war nicht einfach nur kritikfreudig. Was er zeigte, war, dass Jesus verherrlicht würde durch den guten Wandel der Korinther in dieser Welt, durch die geheiligte Gemeinde. Darum geht es in 1. Korinther 1 bis 10. Und so ruft er am Anfang von Kapitel 11 jetzt nochmal auf: Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Es geht darum, dass die Gemeinde in dieser Welt Jesus verherrlicht. Bis hierher ging es also Paulus um den Wandel der Einzelnen, die aus der Reihe tanzten, Spaltungen, Unzucht, Gerichtsstreit und Egoismus und Wichtigtuerei betrieben. Aber jetzt in Kapitel 11 bis 14, im zweiten Teil unserer Serie, da geht es Paulus um das Gemeindeleben als Ganzes. Und zwar genau dann, wenn die Gemeinde sich versammelt. Es geht um die versammelte Gemeinde jetzt. Und hier beginnt Paulus mit einem dicken Lob für die Gemeinde in Vers 2. Das haben wir gelesen. Paulus lobt das Gemeindeleben als versammelte Gemeinde, weil das ebenso wichtig ist wie der gute Wandel von Jesu Nachfolger als Einzelne. Weil die versammelte Gemeinde Gottes Gottes Herrlichkeit widerspiegeln soll. Das ist das Anliegen des Paulus jetzt in den Kapiteln 11 bis 14, dass die versammelte Gemeinde Gottes Herrlichkeit widerspiegeln soll. Und wenn ihr darüber nachdenkt, die Gemeinde Jesu ist in dieser Welt der Ort, der dem Garten Eden am nächsten kommen soll, wo Gottes Herrschaft, Gottes Segen sichtbar werden soll. Und sogar die Engel haben ihren Blick auf die Gemeinde Gottes gerichtet, jetzt und heute. Weil die Rettung und Heiligung der Gemeinde in den Worten des Apostel Petrus in 1. Petrus 1,12 Dinge sind, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Ihr Lieben, der ganze Kosmos hat seinen Blick auf die Gemeinde gerichtet. Die Gemeinde Gottes ist nichts weniger als der wichtigste Platz im Universum. Es ist der Tempel Gottes. Die Braut Christi. Das Licht, das tatsächlich leuchtet im Dunkeln. Eine Vorschau auf die neue Schöpfung. Die Verkörperung der Liebe Gottes in dieser Welt und ein Denkmal, wie wir jetzt in Kapitel 11, 1 bis 16 sehen, für Gottes gute Schöpfungsordnung, als alles noch sehr gut war in dieser Welt. Die versammelte Gemeinde spiegelt Gottes Schöpfungsordnung wider. Das ist das Thema dieses Abschnitts. Gottes gute Schöpfungsordnung reflektiert in der Gemeinde. Und dass dies der Knackpunkt hier ist in unserem Abschnitt, das sehen wir deutlich gleich in Vers 3. Da sagt nämlich Paulus: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Mit anderen Worten, Paulus will, dass Gottes gute Schöpfungsordnung in der Beziehung zwischen Christus und Männern und Frauen und Gott und Christus verstanden, erkannt und gesehen wird. Und das ganze Thema Schöpfungsordnung, das ist ein schwieriges Thema, oder? Insbesondere für Frauen. Und das hat verschiedene Gründe, dass es ein schwieriges Thema ist. Es ist mitunter schon keine einfach hinzunehmende Tatsache, dass in einer Gemeinde, in der die Mehrheit der Menschen Frauen sind, trotzdem Männer die geistliche Verantwortung tragen. Und es ist ein noch schwierigeres Thema für Frauen, wenn sie unter der Leitung der sogenannten Autorität von Männern gelitten haben, um der Schöpfungsordnung Gottes willen. Und wir müssen nicht weit schauen, um zu sehen, dass das keine Seltenheit ist in der Gemeinde. Unsere eigene Gemeindegeschichte als CGD, und die CGD ist noch nicht so alt, ist bereits gezeichnet von Begebenheiten, in denen Frauen im Namen der Schöpfungsordnung Gottes auf sehr ungute Weise abserviert und übervorteilt worden sind. Das ist Teil unserer Geschichte als Gemeinde. Und ich habe jüngst immer wieder, und ihr vielleicht auch, von diversen Großgemeinden gehört, in denen jahrelang Männer Machtmissbrauch betrieben haben im Namen ihrer gottgegebenen Autorität. Es ist kein Wunder, dass es schwerfällt, die Verantwortung oder die Autorität von Männern anzuerkennen, nachdem Männer ihre Verantwortung und Autorität so abscheulich missbraucht haben. Es ist kein Wunder, sondern ein schwieriges Thema. Und so müssen wir sehr sorgsam umgehen mit diesem Thema. Und das tun wir, denke ich, indem wir zwei Dinge vorab klarstellen. Erstens, wenn Paulus vom Mann als Haupt der Frau redet, dann ist damit nicht einfach seine blanke Autorität gemeint. Wenn Paulus vom Mann als das Haupt der Frau redet, dann ist damit nicht einfach seine blanke Autorität gemeint. Du bist ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin Jesu, oder? Du hast Jesus als deinen Herrn und Heiland und Hirten angenommen. Ja. Er ist dein Hirte, dein Heiland. Und ich möchte, dass du jetzt an Jesus als dein Haupt denkst. Und jetzt siehst du, dass Haupt mehr als einfach Autorität bedeuten muss, oder? Nimm es als Synonym für Jesu wunderbare, fürsorgliche, aufopfernde Präsenz wahr, unter deren Segen wir aufblühen. Gottes Schöpfungsordnung hat noch nie einfach nur Autorität bedeutet, sondern ein Segen, ein Glückszustand, Haupt bedeutet nicht einfach nur Autorität. Das ist der erste Punkt, den wir uns vor Augen führen, vorneweg. Und zweitens, Gott wird Männer, die ihre Verantwortung als Haupt missbraucht haben, voll zur Rechenschaft ziehen. Seid ihr dessen gewiss? Wir leben in einer gefallenen Welt. Und gerade hier in diesem Bereich sehen wir die schrecklichen Konsequenzen des Sündenfalls, unsere Welt volltreffen. Wir leben in einer geteerten Welt, in der die Gemeinde Gottes als Wunder aufleuchten soll. Darum geht es am Ende. Bei all den Debatten, die wir führen könnten, darum geht es am Ende, darum geht es im ersten Korintherbrief. Und darum geht es auch Paulus hier. Die versammelte Gemeinde spiegelt Gottes Schöpfungsordnung wider. Und offensichtlich gab es etwas damals in den Versammlungen der Gemeinde in Korinth, wodurch Gottes Schöpfungsordnung nicht Rechnung getragen wurde. Irgendwie. Etwas hat es gegeben. Und davon lesen wir in diesem Kapitel. Etwas ließ ein schlechtes Licht fallen auf Gottes Schöpfungsordnung. Und erinnere dich, der ganze Kosmos hat seinen Blick auf die Gemeinde gerichtet, als sein Tempel Jesu Leib, Jesu Braut. Sie ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, 1. Timotheus 3, Vers 15. Alles, was du dort siehst, soll Gottes gute Vorsehung und Wesen widerspiegeln. Und dieses Etwas, das Paulus jetzt anspricht, hat das nicht getan. Und dieses Etwas war die Art, wie Kopfbedeckung in der Gemeinde beim Gebet getragen wurde. Und hier merken wir schon die Herausforderung für uns heute, oder? Wenn wir an diesen Abschnitt herangehen, denn für uns ist der Gedanke, dass die Frage der Kopfbedeckung so wichtig sein kann, völlig fremd, oder? Ich meine, ich weiß, dass der Knigge sagt, in geschlossenen Räumen sollte man keinen Hut aufhaben. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch stimmt heutzutage. Stimmt es noch?
Knigge ist
1800. Na eben, also. Knigge. Ja, aber dass Kopfbedeckung während des Gebets oder des Weissagens im Gottesdienst etwas über die Schöpfungsordnung aussagt, das ist uns eher fremd, oder? Aber es ist wichtig genug für Paulus und die Gemeinde damals und die Gemeinde heute, weil sonst würde es nicht im Wort stehen, um es anzusprechen. Und wir sehen hier in diesem Text, dass die Art, Kopfbedeckung zu tragen, beim Gebet im Gottesdienst beides Ehre und Schande bringen konnte im Hinblick auf Gottes Schöpfungsordnung. Es hat also einen Unterschied gemacht in der Gemeinde damals, wie man damit umgegangen ist. Es hat Ehre oder Schande bringen können. Wir sehen, wie es Schande bringt in den Versen 4 bis 6 und wir sehen, wie es Ehre bringt in den Versen 7 bis 10. Und diese beiden Abschnitte schauen wir uns jetzt an. Und in den Versen 4 bis 6 beachte als erstes, dass beide Männer und Frauen in der Lage waren, Schande zu bringen durch ihr Verhalten. Es geht hier nicht allein um die Frauen. Es geht um Frauen und Männer. Schau Vers 4. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Offensichtlich war es also so, dass ein Mann ganz ohne Kopfbedeckung beim Beten und eine Frau mit Kopfbedeckung beim Beten ihre Häupter schänden würden. Was ist gemeint damit? Es muss wohl Schande gebracht haben über ihre Häupter. Und Schande bringen bedeutet, jemandes Ansehen in hohem Maße schaden. Das ist, was Schande bedeutet. Jemandes Ansehen in hohem Maße schaden. Männer und Frauen würden bedeckt bzw. unbedeckt jemandes Ansehen in hohem Maße schaden, in dem Fall ihre eigenen Häupter. Aber ich glaube nicht, dass damit ihre eigenen Köpfe gemeint waren. Im Sinne von, das hat einfach schrecklich ausgesehen. Das war zum Schämen. Nein, ich glaube, es hat mit dem Ansehen ihrer Häupter aus Vers 3 zu tun. Schau mal nochmal Vers 3. Dort erklärt Paulus die Häupter von Männern und Frauen. Es hat ihren Häuptern aus Vers 3 in hohem Maße geschadet. Das heißt, wenn der Mann betete oder weissagte und etwas auf dem Haupt hatte, dann schadete er dem Ansehen Christi. Und wenn die Frau mit unbedecktem Haupt betete oder weissagte, dann schadete sie dem Ansehen ihres Mannes. Und wir sind so weit entfernt von dieser Kultur, von diesen Gepflogenheiten der Korinther damals. Wir lesen das und sagen, hä? Wieso? Wie kann eine unglücklich getimte Kopfbedeckung beim Beten im Gottesdienst Jesus oder den Mann, den Ehemann, in schlechten Ruf bringen? Wieso? Und wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Wir können lange die Köpfe schütteln und uns fragen, warum das damals so war. Wir wissen es heute nicht. Und wir können lange debattieren, warum es so gewesen sein könnte. Die Tatsache ist, das ist, was es damals aussagte. Das war der Effekt, den es hatte, wenn Männer oder Frauen diese Gepflogenheiten öffentlich ignorierten. Und vielleicht können wir uns den Effekt besser vorstellen, wenn wir uns Folgendes vorstellen. Stellt euch vor, meine Claudia wird eingeladen, im Gottesdienst während der Gebetszeit von vorne ein Gebet zu sprechen. Und sie tut das gern und bereitet sich vor. Nehmen wir an, sie hat für diesen Anlass extra ein spezielles T-Shirt angezogen und kommt mit diesem T-Shirt jetzt nach vorne. Die Gebetszeit beginnt, sie geht auf die Kanzel, beginnt zu beten und auf dem T-Shirt, das sie extra dabei angezogen hat, steht in ganz großen Buchstaben und für alle sehr gut sichtbar: Ich kann auch ohne Stefan. Ja, ihr findet das vielleicht witzig. Aber ich nicht so. Und vielleicht könnte man das Ganze einfach als schlechten Scherz abtun, ja? Es stimmt ja, dass Claudia ganz gut ohne mich kann. Claudia ist eine selbstständige, aufgestellte, kompetente, mit beiden Beinen im Leben stehende und sich gut behauptende Frau. Es stimmt, was da steht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, oder? Dass in dem Moment, zu diesem Anlass, in diesem Kontext, in der Situation, ganz nüchtern betrachtet, es eher ein fragwürdiges Licht auf mich werfen könnte, wenn Claudia das tun würde. Nüchtern betrachtet würde es vielleicht ihre Wertschätzung und Anerkennung von mir als Ehemann etwas in Zweifel ziehen. Nüchtern betrachtet würde es vielleicht meinem Ruf als Ehemann irgendwie in Frage stellen. Es würde wahrscheinlich als öffentliche Kritik oder vielleicht gar als Aberkennung meiner Rolle als ihr Ehemann verstanden werden von Einzelnen. Es wäre einfach unterm Strich nicht hilfreich, oder? Und vielleicht können wir den Effekt spüren, den ihr vorher gespürt habt, als ihr das T-Shirt zum ersten Mal gesehen habt. Welchen Effekt es gehabt haben muss, wenn eine Frau ohne Kopfbedeckung vorne gebetet hat. Das war der Effekt. Es hat dem Ansehen ihres Mannes geschadet. Und dasselbe wäre es übrigens für mich als Mann, wenn ich jetzt hier stehen würde mit meinem T-Shirt und der Aufschrift meinetwegen, heute mal ohne Jesus. Es würde dem Ansehen meines Herrn schaden, oder? Und das tat es damals, wenn Männer bedeckt im Gottesdienst gebetet haben. Und wir können uns noch lange wundern darüber, warum das so war. Aber das ist, was Paulus hier auf den Punkt bringt. Die Gemeinde Gottes soll in ihren Gepflogenheiten, wenn sie sich versammelt, Gottes Schöpfungsordnung würdigen. Und das hieß damals, dass Kopfbedeckung Gottes Schöpfungsordnung widerspiegelte. In der Welt von 1. Korinther 11. Ob uns das heute gefallen würde oder nicht. Und so brachte es umgekehrt aber auch, und das sehen wir jetzt in den Versen 7 bis 10, Ehre, wenn man richtig damit umgehen würde. Schau Vers 7. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Vers 10. Darum soll die Frau Macht auf dem Haupt haben. Manche ergänzen hier in der Übersetzung ein Zeichen der Macht. Manche verstehen das Wort Macht als ein Synonym für einen Schleier meinetwegen. Jedenfalls soll die Frau Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Und auch dieser Vers löst etliche Debatten darüber aus, was das jetzt ganz genau bedeuten soll. Und es ist nicht ganz schlüssig, sonst würden diese Debatten nicht existieren. Aber was wichtig ist, ist, dass Paulus hier im Zusammenhang mit Vers 7 und 10, nämlich genau in der Mitte, zum zweiten Mal, wie schon in Vers 3, Bezug auf die Schöpfungsordnung nimmt. Und zwar hier jetzt nochmal in den Versen 8 und 9. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Und damit endet Paulus Ausführung bezüglich Kopfbedeckung im Gottesdienst damals und sagt uns mit diesem Abschnitt, in der Gemeinde soll Gottes gute Schöpfungsordnung sichtbar werden. Ich will aber, dass ihr wisst, Vers 3. Und dann wiederholt er die Tatsache der Schöpfungsordnung in Vers 8 und 9. Und er erinnert uns auch in Vers 10, ganz dezent, dass tatsächlich die Augen des gesamten Kosmos auf die Gemeinde gerichtet sind. Vers 7 bis 10 soll sein, um der Engel willen, die die Rettung und Heiligung der Gemeinde bestaunen. Jetzt. Und die erleben, wie Gott das Seine wiederherstellt in einer verkehrten und geteerten Welt. Durch die Gemeinde. Das ist, worum es Paulus hier geht. Aber noch mögen wir trotzdem versucht sein, das hier zu lesen und zu denken, das ist alles so weit weg von unserer Kultur. Ich sehe die Relevanz nicht von dem, was hier steht. Der Text hat nichts mit unserem Leben zu tun, oder? Meinetwegen, dann tragen wir halt nicht solche T-Shirts und erkennen so Gottes gute Ordnung und Intention für uns an. Aber mal ehrlich, was bedeutet es für uns? Als CGD heute Gottes Schöpfungsordnung wiederzuspiegeln. Und ich möchte zwei Dinge über die Relevanz für heute sagen. Erstens, warum das Verherrlichen von Gottes Schöpfungsordnung in der Gemeinde heute wichtig ist. Warum ist es wichtig heute? Und was ist, wenn wir es nicht tun? Und zweitens, wie kann das heute aussehen? Und das Wie ist ein Riesenthema, da könnte ich eine eigene Predigtserie daraus machen. Aber ich werde heute ein paar Gedanken anreißen, die uns hoffentlich helfen. Erstens, warum ist das Verherrlichen von Gottes Schöpfungsordnung in der Gemeinde heute wichtig? Und was ist, wenn wir es nicht tun? Ich habe kürzlich ein Formular für Elias, das er aus der Schule mitgebracht hat, ausgefüllt. Ich musste Namen angeben, Geburtsdatum, Adresse und auch das Geschlecht. Und jetzt gab es da 5 Möglichkeiten auf diesem Formular. Männlich, weiblich und noch 3 andere. Und ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, Elias nochmal genauer zu untersuchen, bevor ich mein Kreuzchen gesetzt habe. Und ich habe auch nicht in einem Gespräch mit ihm herausfinden versucht, was ich jetzt da ankreuzen soll. Ja, für mich war die Sache sonnenklar. Elias ist männlich. Elias ist ein Junge. Und es ist deswegen für mich sonnenklar, weil es mit meiner Weltanschauung zusammenpasst, in der der Mensch als Mann und Frau geschaffen wurde. Deswegen ist mir das sonnenklar. Aber dieses Formular, das da vor mir lag, zeigte mir, dass die Welt, in der wir leben, das nicht mehr so sonnenklar sieht. Diese Zeiten sind vorbei. Und wir können jetzt lange darüber jammern, dass es der Rebellion des Menschen gegen Gott zu schulden ist, dass dem so ist. Der Effekt jedenfalls ist, dass die Welt in Verwirrung geraten ist. Darüber, wer wir sind als geschlechtliche Wesen, oder? Und sexuelle Orientierung ist keine Gegebenheit mehr, sondern Sache des eigenen Ermessens. Und eigentlich sind wir einfach überfordert damit als Menschen. Völlig überfordert. Und darum herrscht Verwirrung. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind, dann war das auch schon so, bevor es 5 Felder auf dem Formular gab. Es war auch dort schon schwierig, Mann und Frau zu sein in dieser Welt, oder? Wir können nicht verleugnen, dass selbst bei uns im fortschrittlichen Westen viel Unterdrückung und Missbrauch und Ungerechtigkeit an Frauen geschehen ist. Ganz abgesehen von den schrecklichen Dingen, die Frauen weltweit durch die Hände von Männern erleiden müssen. Dieser Aufschrei nach Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung hat seinen Ursprung und seine Berechtigung nicht von irgendwoher. Und sind auch berechtigt. Und deswegen ruft die Welt nach einer funktionierenden Lösung zwischen Mann und Frau. Und wir als Gemeinde, wir wissen, wo der Hund begraben liegt, oder? Nämlich in Genesis 3, im Sündenfall. Und wir wissen, worin die Lösung liegt, oder? Im Evangelium von Christus, der uns als erneuerte, geisterfüllte Männer und Frauen seine Herrlichkeit widerspiegeln lässt in dieser Welt, in der Gott verherrlichenden und menschenwohltuenden Ordnung aus Genesis 1 und 2. Das wäre die Lösung. Aber die Welt sieht das nicht so, weil sie das Evangelium nicht kennt. Die Welt hat auch schwer zu schlucken an den Dingen, die Männer und Frauen sich antun, aber ihre Schlussfolgerung ist nicht Genesis 3, dass etwas mit uns nicht stimmen könnte. Ihre Schlussfolgerung ist zu sagen, der Fehler muss im System liegen, das man uns jahrhundertelang indoktriniert hat. Der Fehler muss bei Gott liegen und seiner Schöpfung, wenn es denn einen Gott gibt. Und ihre Lösung liegt darin, die Geschlechter einfach neu zu definieren und damit de facto aufzulösen. Und darum habe ich 5 Möglichkeiten auf dem Formular. Es ist der Versuch, Dinge in Ordnung zu bringen. Und dabei stürzen wir uns nur noch mehr ins Chaos als Menschen. Es ist wahrhaftig eine verkehrte Welt, oder? In der wir leben. Und darum ist die einzige Hoffnung, ihr Lieben, die einzige Hoffnung ist das Evangelium, um das wieder gerade zu rücken. Das Evangelium, das leuchtet durch die Gemeinde. Durch unser vom Evangelium erleuchtetes Leben als von Gott geschaffene Männer und Frauen, die als Zeugnis Gottes die guten Intentionen Gottes sichtbar werden lassen für uns als Männer und Frauen. Ja, wir können schon politisch aktiv werden, damit aus den 5 Kästchen wieder 2 werden. Da könnten wir uns einsetzen dafür. Aber damit ist das Problem nicht behoben, oder? Menschen müssen sehen und begreifen und erleben, dass Gottes gute Ordnungen funktionieren und Segen bringen. Und der einzige Weg, damit die Welt das erkennen kann, ist die Gemeinde. Der allereinzige Weg. Und darum ist das Verherrlichen von Gottes Schöpfungsordnung in der Gemeinde so wichtig. Die Welt braucht keine angepasste Gemeinde. Sie braucht eine leuchtende Gemeinde. Diese Welt braucht Orientierung, Licht, Hoffnung. Der ganze Kosmos hat den Blick auf die Gemeinde Gottes gerichtet. Und so stellt sich dann als nächstes die Frage, wie soll das aussehen? Und das ist die schwierige Frage. Wie leben wir das ganz konkret? Wie verherrlichen wir in der Gemeinde Gottes Schöpfungsordnung, in der der Mann verantwortlich steht, in einer anderen Art als die Frau? Ich möchte 3 Dinge kurz dazu sagen. Erstens, das Erste, wie wir Gottes Schöpfungsordnung verherrlichen, ist als Gemeinde, indem wir Freude daran finden. Einfach indem wir Freude daran finden. Freude daran, dass Gott das so gemacht hat und es gut ist für uns. Und Paulus macht diesen Punkt de facto in den Versen 11 und 12. Er sagt, doch im Herrn ist weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Mit anderen Worten, wir sehen es als Geschenk von Gott, dass es uns gibt, uns Männer und die Frauen. Es ist wichtig für uns Männer, dass es die Frauen gibt. Und es ist wichtig für die Frauen, dass es uns Männer gibt. Und es ist nicht nur gut, sondern wir brauchen einander. Ohne Frauen gäbe es keine Männer und ohne Männer gäbe es keine Frauen. Das, was Paulus hier sagt. Und lasst uns das vielleicht auch am Bild vom Haupt festmachen, vom Haupt und dem Leib. Ein Haupt allein ist genau gar nichts, oder? Und der Leib ohne Haupt ist auch nichts. Es braucht beides im Miteinander. Es ist eine gute, hilfreiche, segensreiche, notwendige Koexistenz, von der beide profitieren, von der beide völlig abhängen. Wir sind einander von Gott beschenkt, geschenkt und wir brauchen einander. Niemand ist letztlich unabhängig. Niemand. Nicht der Mann und auch nicht die Frau. Männer und Frauen, Schwestern und Brüder im Herrn, einander von Gott geschenkt. Das soll sichtbar werden. Bringen wir also die Freude an dem, was Gott uns gegeben hat, zum Ausdruck, indem wir es nutzen. Seien wir dankbar und wertschätzend für das andere Geschlecht. Arbeiten wir an guten Beziehungen, nicht nur in der Ehe zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Beziehungen, die etwas widerspiegeln von dem, was Gott uns geschenkt hat. Achten wir aufeinander mit Respekt und Achtung, Ehrerbietung und Dankbarkeit. Das ist, was Vers 11 und 12 für uns bedeutet. Und Menschen wird auffallen, wie wir aufeinander Acht geben in der Gemeinde und so Freude an Gott finden. Das Zweite, wie wir Gottes Schöpfungsordnung verherrlichen, ist, dass wir Weisheit walten lassen darin, wie wir das tun. Und das sehen wir ab Vers 13. Paulus sagt dort, urteilt bei euch selbst, im Falle der Korinther, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Paulus sagt, urteilt bei euch selbst. Mit anderen Worten, schaltet euren Verstand ein und denkt nach, wie wir Gottes Schöpfungsordnung hochleben lassen. Es braucht Weisheit dazu. Ja, es wäre einfach, ein T-Shirt einfach nicht zu tragen. Da muss ich nicht nachdenken. Oder es wäre einfach zu sagen, ja, lass uns dann eben die Kopftücher gebrauchen. Und die Sache ist damit abgehakt. Und es gibt Gemeinden, die das tun. Aber das ist nicht, wie wir Gott verherrlichen. Mit einer Regel mehr, die kein Mensch verstehen wird. Wir denken nach und urteilen bei uns selbst, was es bedeutet, Gottes gute Intentionen für uns hochleben zu lassen in der Gemeinde. In unserem Kontext, denke ich, wäre es weise, für uns Männer einfach schon mal nur zu verstehen, dass beim Hochhalten von Gottes Schöpfungsordnung, wo der Mann in Verantwortung steht, zu verstehen, dass das bedeutet, dass Frauen immer das höhere Risiko tragen in der Gemeinde. Allein das zu verstehen. Es ist leicht zu sagen, die Männer tragen die Verantwortung, aber das bedeutet gleichzeitig, dass Frauen das höhere Risiko tragen. Immer. Unter die Räder zu kommen. Verstehen wir das? Verstehen wir Männer das, bevor uns überhaupt nur der Gedanke von Verantwortung in den Kopf kommt? Geschweige denn, dass wir jemals Verantwortung einfordern wollten. Verstehen wir das? Es liegt tatsächlich in unserer Verantwortung zuerst, dass dieses Risiko minimiert oder eliminiert wird in der Gemeinde. Dass Frauen unter die Räder kommen. Wenn wir Männer also schon von Verantwortung reden, dann gleich mit der Frage, wie minimieren oder eliminieren wir das Risiko für Frauen und maximieren ihr Wohlergehen und Aufblühen in der Gemeinde. Zum Beispiel dadurch, dass wir Frauen eine Stimme geben in der Gemeinde. Ja, das ist nicht so selbstverständlich in evangelikalen Kreisen. Dass Frauen eine Stimme haben. Dass Gemeindestrukturen vorhanden sind, in denen Frauen nicht übergangen oder umgangen werden oder untergehen, sondern dass sie gesehen und gehört werden. Wir haben einen Ältestenkreis mit Männern in der CGD und wir haben einen Leitungskreis mit einer 50-prozentigen Frauenquote. Damit wir Frauen hören. Es heißt auch für uns als Gemeinde heute, dass wir Machtmissbrauch entgegenwirken, schon bevor erste Anzeichen oder überhaupt der Boden dafür entstehen kann. Es gibt einen Leitfaden zum Umgang mit religiösem Machtmissbrauch, den wir uns als Leitungskreis anschauen werden. Einfach nur, um zu verstehen, wie schnell es geschehen kann, dass um der Schöpfungsordnung Gottes willen Menschen unter die Räder kommen. Und ich weiß, manche denken jetzt vielleicht, das haben wir doch nicht nötig, hallo Stefan, in der Gemeinde. Aber es passiert mit den besten Absichten. Wenn Leute eifern für Gott und dieser Eifer ist nicht im Evangelium zuerst gegründet, dann können Dinge schnell schiefgehen. Und Dinge im Namen von Gottes Schöpfungsordnung schlecht werden. Und wir sehen das immer wieder in Gemeinden, die Rang und Namen haben in der evangelikalen Welt und wo sich aber herausstellt, dass Machtmissbrauch vorherrschte. Drittens, wir wollen miteinander Christus nachahmen. Und hier gehen wir wieder zurück auf Vers 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ja, viele Kommentatoren schreiben, dass Vers 1 eigentlich zum letzten Kapitel gehören sollte. Und dort passt er ja auch tatsächlich sehr gut hin. Aber ich finde Vers 1 auch sehr passend für dieses Kapitel. Als Überschrift, das wir in Kapitel 11 brauchen. Weil es uns zeigt, worum es letztendlich geht in der Gemeinde. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Weil wenn Paulus vom Mann als Haupt der Frau redet, dann ist damit nicht einfach seine blanke Autorität gemeint. Du bist ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin Jesu, oder? Und du hast Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen. Er ist dein Hirte. Er ist dein Heiland. Und ich möchte, dass du jetzt an Jesus als dein Haupt denkst. Und dann sehen wir, dass Haupt einfach mehr als Autorität bedeuten muss. Nimm es als Synonym für Jesu wunderbare, fürsorgliche, aufopfernde Präsenz wahr, unter deren Segen wir aufblühen. Und darum sollen wir Jesus ähnlicher werden. Vielleicht sind wir versucht, die Schwelle für diese Welt zu senken in unsere Gemeinde hinein, indem wir Strukturen schaffen, die der Welt gefallen. Aber das ist nicht, was die Welt braucht. Was diese Welt braucht, ist eine Gemeinde, in der Gottes gute Ordnungen so sichtbar werden, dass sein Licht, seine Hoffnung, seine Weisheit und seine Liebe und seine Herrlichkeit strahlen. In diese Welt, die hungrig ist nach einer Lösung. Hungrig und orientierungslos. Ich möchte beten. O Herr, und wir bitten dich um Weisheit. Und dass wir deine Gemeinde leuchten mögen in dieser orientierungslosen, verdrehten, verkehrten, geteerten Welt. Lass uns nicht einfach die Köpfe schütteln über die Korinther damals oder diese 5 Kästchen heute auf unseren Formularen, sondern lass uns wirklich die Not dieser Welt sehen, dein Evangelium zu hören, aber auch zu sehen in deiner Gemeinde. Amen.